den Herrn, was für einen Gott haben wir? Was würden wir auch tun ohne ihn? Und das Gute ist, was er uns auch gegeben hat. Er hat uns Werkzeuge gegeben, mit denen wir arbeiten können. Und unter anderem haben wir das wichtigste Werkzeug, das ist die Bibel. Das ist das Wort Gottes. Und ich möchte heute über dieses Wort Gottes zu euch sprechen, weil ich weiß, ihr seid alles gestandene Christen. Und doch manchmal holt es uns immer wieder ein, dass wir sagen, hier und hier habe ich eigentlich nicht so richtig funktioniert, nicht das eigentlich gemacht, was Gott eigentlich sagt, was mir vielleicht Kraft geben wird, und komme wieder in eine Position rein, wo es mir vielleicht gar nicht so gut geht. Mein Predigtthema heute heißt, die Bibel nur ein Buch? Fragezeichen. Und ich möchte lesen aus dem 5. Mose, und zwar im 5. Mose 6 möchte ich lesen die Verse 4 bis 12. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Wege gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen an deine Hand binden. Und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, und du sollst auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, das er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du dann essen und satt werden wirst, so hüte dich, dass du den Herrn ja nicht vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten und aus dem Sklavenhaus. Amen. Lasst uns beten. Herr, ich möchte dir danke für dein wunderbares Wort. Ich möchte dir danke, Herr, für alles, was du für uns getan hast und was du in diesem Wort uns mitgegeben hast. Herr, ich bitte dich auch heute Morgen, dass du unsere Herzen, Augen und Ohren jetzt aufmachst. Wir möchten uns nicht auf Dinge jetzt konzentrieren, die vielleicht links und rechts geschehen oder vorhin unterwegs auf unserem Weg geschehen sind, sondern wir möchten uns jetzt ganz einlassen auf dich, Herr. Wirke du in uns und nachher auch durch uns, damit Veränderung kommen kann in diese Welt, die oft so chaotisch ist. Weil du hast sie sortiert, geplant und nicht so chaotisch. Und dafür danke ich dir, Herr, dass wir Werkzeuge von dir sein dürfen und dass du uns eine Bedienungsanleitung ans Herz gegeben hast. In Jesu Namen. Amen. Also was mir heute Morgen ganz am Herzen wirklich liegt, ist, über die Bedeutung der Bibel, nämlich des Wortes Gottes, zu sprechen. Wenn es nämlich dem Teufel gelingt, einem Christen das Wort Gottes zu rauben, dass er ihm die Zeit klaut, dass er nicht mehr dazukommt, dem Wort zu lesen, sich mit dem Wort zu beschäftigen, dann hat der Christ verloren. Ja, dann hat er verloren, denn es ist die einzigste Angriffswaffe, die wir haben im Kampf gegen diese unsichtbaren Mächte, die immer wieder am Wirken sind auf dieser Welt. Und ich möchte jedem einmal mehr sensibel machen für die Notwendigkeit des Wortes Gottes in unserem Leben. Das ist so die Bedeutung heute Morgen meiner Predigt. Immer, wenn Israel nämlich angesprochen wurde und wird, dann ist im neutestamentalischen Sinne die Gemeinde Jesu gemeint. Also wir sind da immer schon auch mit gemeint. Amen. Und im Alten Testament erkennen wir Gottes Zuwendung zu seinem Volk Israel ganz besonders. Aber auch im Neuen Testament können wir diese Zuwendung für die Nationen erkennen und sehen, aus denen er die Christen nämlich formt und seine Gemeinde weltweit aufbaut. In konsequenter Kontinuität macht er das stetig, lückenlos. Er will das machen, er will die Gemeinde aufbauen. Amen. Und die Deutung des Bibelstextes, den wir gelesen haben, ist für uns einfach. Die Herausführung aus dem Sklavenhaus Ägypten ist bei uns die Zeit unserer Gottesferne. Wir sollen wieder zu ihm kommen, ganz vor seinen Thron. Wir sollen mit ihm Gemeinschaft haben. Amen. Und da waren wir Sklave unserer Triebhaftigkeit oft. Eigenwillig und egoistische Willenszüge haben uns ja oft geprägt. Wir waren unterjocht unter dem Druck und der Last der Sünde, die sich Jahr um Jahr stärker auf den Menschen legt und an seinen Grundkräften immer wieder zehrt. Und irgendwann hat sich Gott unserer erbarmt durch sein Wort. Und nun sollen wir diesen Gott und sein Wort, wenn es uns gut geht, wenn seine Segnung zu uns kommt, nicht vergessen. Weil wie oft passiert es, wenn es uns dann gut geht, dann vergessen wir. Wenn es uns schlecht geht, ja, ich habe viele Freunde, Bekannte auch, die ja immer noch nicht den Hebel umgelegt haben, ja. Aber es ist komisch, wenn sie ein Problem haben, sagen sie, kannst ja mal beten dafür. Da glauben sie an den Gott, dass er da helfen kann, ja. Aber wenn es ihnen gut geht, Dank zu sagen. Du wirst eins merken, es existiert ein Kampf, wenn du dich Gott zuwenden willst. Du wirst einen Kampf haben, das ist einfach so. Es gibt nicht nur in der Welt der Finsternis Kämpfe, die nicht wollen, dass du dich zu Gott hältst, sondern es gibt solche Kämpfe auch in dir. Die Kämpfe in dir selber, dieses Hin und Her. Deine und meine Sündhaftigkeit wird immer wieder versuchen, dich von Gott wegzureißen. Ja, es ist immer eine trennende Kraft, die versucht immer wieder. Ich merke das ganz oft auch bei mir, wenn ich die Bibel lese auf dem Pad oder auf dem Handy. Ich versuche das schon sehr stark wieder wegzulegen. Ja, aber es geht halt manchmal nicht, wenn ich unterwegs bin, dann will ich wegen Wort habe, dann macht's Bing, E-Mail, Bing, WhatsApp, Bing, Bing. Laufend versucht mich irgendjemand rauszureißen. Und man ist ja oft so gewillt, man will ja schnell, weil heute muss ja immer alles schnell gehen, ja, man will ja schnell antworten und schon bin ich aus dem Wort wieder draußen. Und der Teufel hat weder gewonnen, ja, nicht der, wo mir die WhatsApp schickt, der weiß das ja jetzt gerade gar nicht, ja, sondern der Teufel benutzt ja jemanden, um mich vom Wort wegzubringen, ja. Und der biblische Text, der macht uns ganz klar deutlich, dass wir versäumen, das Wort Gottes zu lieben und zu suchen für unser eigenes Leben und dran festhalten. Deswegen, ich kann euch wirklich nur empfehlen, schaltet alles ab und leg's weg. Wenn du auch die Bibel auf dem Handy liest oder so, schalt WhatsApp still, schalt, was du auch noch sonst an Social Media hast. Gute Dinge, die Sache. Auch zum Wort verbreite, aber auch schlechte Dinge, die dich abhalte vom Wort. Und wenn du und ich merke, dass uns das Wort nicht mehr durch den Sinn geht, Leute, wenn es uns nicht mehr nach seinem Rat verlangt, nach Gottes Rat, ist das eine Offenbarung über unsere Beziehung zu Gott. Da stimmt dann was nicht mehr. Da müssen wir was verändern. Weil das so ist, ist die Bibel wirklich so wichtig und so bedeutsam. Deswegen müssen wir an ihr dranbleiben. Uns zeichnet nämlich die Fähigkeit zur Rede aus unter alle Schöpfungen. Amen. Ja, wir haben nämlich das Recht gekriegt von Gott, wirklich zu reden zu den ganzen Völkern. Ja, wir können Worte verschenken, uns aber auch mit Schweigen bestrafen. Und wer das schon mal erlebt hat, wenn er Groll mit jemandem gehabt hat, ja, ich kenne das auch, wenn es mal zu Hause Diskussionen gibt oder es wurde was entschieden, gerade wenn man Kindern ja was sagt, nee, das läuft jetzt heute so nicht, dann kommt der Groll, dann kommt das Schweigen bei manchen. Manche brudeln und schreien rum und andere ziehen sich zurück. Und ich finde, es ist immer hart, wenn jemand, den man liebt, auf einmal anfängt zu schweigen. Also mir tut es dann immer weh, denke ich, jetzt zieht er sich zurück ins Zimmer und wir müssen sofort eine Lösung finden, dass man wieder redet, ja. Und Gott hat genau auch davor Angst. Genau vor dem hat Gott nämlich Angst im positiven Sinne. Er hat Angst um uns, wenn wir sein Wort nicht mehr wollen. Versteht ihr? Dass wir uns zurückziehen. Dann hat er Angst, sagt, hey, was ist los? Sein Rede und das Gespräch nicht mehr suche mit ihm. Er möchte mit uns Kontakt haben. Immer wieder und dauernd. Und das ist der Beginn, Leute, einer Irrfahrt im Wüstenmeer des Lebens, wenn wir uns da zurückziehen. Und deswegen bindet Gott auch das Volk, das sich nach seinem Namen lässt, an sein Wort. Das hat er damals schon gemacht und das macht er immer noch. Verlass nicht mein Wort, suche mein Wort, so sagt es die Bibel. Mein Wort gibt dir Leben, mein Wort gibt dir Licht. Es ist mein Rat an dich, so wirst du gelingen haben im Leben, wenn du von meinem Wort nicht lässt. Amen. Das ist eine Segnung. Bleib dran am Wort und es wird gelingen. Alle Umkehrungen dieser Aussage, wenn man das jetzt Umkehrer mache, ganz klar deutlich, dass du kein Gelingen hast, wenn du vom Wort Gottes weggehst, wenn du den Rat Gottes nicht mehr suchst, ja, dann ist der Schaden groß. Am Anfang merkt man das vielleicht nicht so, aber nachher merkt man das. Beispiel, wenn du hast eine Mathematikklausur zu schreiben, ja, und bist nicht vorbereitet. Fataler Fehler, Leute. Ohne Gottes Wort genauso kannst du nicht durchs Leben gehen. Amen. Mensch. Ich möchte etwas Grundsätzliches mal über die Bibel sagen, Leute. Es ist erstaunlich, dass es dieses Buch überhaupt gibt. Ja, die Entstehung dieses Buches steht nämlich im völligen Gegensatz zu allen Büchern, den Millionen, die es da draußen gibt. Ja. Es ist nicht nur ein literarisches Wunderwerk, sondern es ist im Laufe von Jahrhunderten entstanden. Bei 9 von 10 Büchern hat sich der Autor vorgenommen, schon ein Buch zu schreiben. Ja, hat sich ein Konzept gemacht, so. Manchmal sucht er sich sogar einen Schreiber. Ja, heute macht es die Maschine. KI schreibt heute auch schon Bücher. Ja, künstliche Intelligenz. Grausam, wahrscheinlich steht bald hier oben ein Roboter und predigt. Nein, das wird uns nicht geschehen. Amen. Da werden wir uns wehren. Was bedeutet das? Das bedeutet, sie haben sich vorbereitet, diese Autoren, ja, indem sie recherchiert haben, sie haben Inhalte sich angeschaut, sie haben da Sachen zusammentransportiert und das zusammengetragen. Zum Teil basieren solche Bücher manchmal auf Lebenserfahrungen und auch auf wissenschaftliche Ergebnisse. Die Fertigstellung eines Buches braucht, was weiß ich, 1 bis vielleicht manchmal, wenn einer länger braucht, 10 Jahre. Bei der Bibel sieht es ganz anders aus. Da ist es völlig anders. Gott hat sein Buch im Laufe von 1500 Jahren durch verschiedene Leute in unterschiedliche Kulturen zusammengetragen, zusammen verfasst. Und man fragt sich, wie die Bibel dann in einer solchen Qualität entstehen konnte. Für uns fast unverständlich. Ja, Amen. Und für Wissenschaftler auch nicht erklärbar. Menschenhände haben diese Texte unter der Inspiration des Heiligen Geistes geschrieben und zusammengetragen. Amen. Gott selbst hat diktiert. Und sie wurde von mindestens 40 Schreibern wurde sie zusammengestellt, die alle, man muss sich das vorstellen, in verschiedene Länder gewohnt haben. Und da gab es noch nicht WhatsApp. Was schreibst denn du gerade? Ja, machen wir noch ein Selfie vorne drauf. Nein, die waren in ganz verschiedenen Ländern tätig. Die hätten Wochen gebraucht, um sich zu besuchen oder sich auszutauschen. Und ihre intellektuellen Hintergründe, kulturelle Hintergründe waren sowas von verschieden. Ja, nämlich da waren Gelehrte dabei und da war bis zum Handwerker alles dabei. Da hat jeder mitgeschrieben. Und doch, Gott wacht darüber und baut daraus dann eine Botschaft zusammen für die Menschen. Amen. Als Mose starb, da gab es noch ganz, ganz wenig Schriften. Und doch hat Gott Folgendes gesagt zu Josua: Wache über das Wort, das ich gegeben habe, sei es bei Tag oder in der Nacht. Lass dein Auge und deinen Sinn nie davon abschweifen, sondern bleib drauf, hat Josua damals gesagt. Denn wenn du an diesem Wort festhältst, hat er weiter gesagt, wirst du in all den Dingen deines Lebens gelingen haben. Amen. Und diese wenige vorhandenen Schriften, die es damals gab, reichten aus, dass Josua gelingen hatte in allem. um unser Herz und unsere Aufmerksamkeit. Leute, tobt ein Interessenskampf. Da wird gekämpft drum. Tausend Dinge, die wollen immer wieder unsere Aufmerksamkeit und uns beeinflussen. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich wiederhole mich, aber es ist wichtig, dass wir das wissen. Der Alltag stürmt auf uns ein. Das ist wie so eine Rakete. Doch jetzt sitzen wir hier und ich gebe wirklich mein Bestes. Ich versuche es, mein Bestes zu geben, um euch wieder für das Wesentliche zu sammeln. Dass wir wirklich an dem festhalten. Das ist Gottes Wort. Ich möchte eins, dass es euch gut geht in allen Dingen. Amen. Wie Joshua. Amen. Ich möchte, dass Christen die sehen, wo es gelingt. Amen. Aber ich kann das Leben nicht für euch leben. Das müsst ihr selber leben. Ihr müsst die Entscheidung treffen. Ich kann euch einen Rat geben vom Wort Gottes her und dem Wirken des Heiligen Geistes. Das kann ich machen. Und ihr aber entscheidet, in welchem Maß ihr das annehmt und dann auch umsetzt. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Wir haben einen freien Wille. Amen. Was für ein guter Gott haben wir. Amen. Und bei manchen Leuten rauscht der Gottesdienst, bei euch wahrscheinlich nicht, aber bei manchen passiert es, da rauscht der Gottesdienst so gewohnheitsmäßig vorbei, um ihre religiösen Gefühle zu befriedigen. Ich war im Gottesdienst. Doch diese Christen betrügen sich selbst, kann ich dir gleich sagen. Die betrügen sich selbst, das sagt schon das Wort Gottes. Beim Zeitunglesen halte ich es ähnlich. Da, hier gibt es Dinge, die Gott spricht. Ja? Beim Zeitunglesen, wenn ich mal eine Zeitung lese, gucke ich auch bloß weg, das war's. Ja? Weil mich interessiert es nicht. Bei uns gibt's, wir haben einen Fernseher, aber der läuft sehr, sehr selten. Da laufen höchstens Dokus oder sowas. Ja? Weil Nachrichten kommt bei mir nicht rein. Ich kriege meine Nachrichten von irgendwo anders. Amen. Und als David auf dem Thron saß, gab es schon mehr Schriften. Da war dann schon mehr los zum Lesen. Priester, Propheten, Fürsten und Könige haben sich angeschlossen zu schreiben, was ihr Herz ihnen gesagt hat, nämlich der Geist Gottes. Dann ging es auf einmal weiter. 50 Jahre nachdem Jesu Himmelfahrt gab, es noch kein neues Testament. 50 Jahre danach. Und doch lebten viele Tausende von Christen schon im Willen des Herrn. Amen. Weil sie klar waren. Es gibt Christen, es schockt mich als immer wieder, ich spreche oft mit Christen, die Jahre oder gar Jahrzehnte, ja, ich bin nämlich der Jüngste, ich kenne schon Jahrzehnte Christen, die den Weg gehen, die nicht das Alte Testament lesen. Die wirklich nicht das Alte Testament lesen. Bedenke, Jesus selbst predigte aus dem Alten Testament. Amen. Das gehörte zu einfach. Aber viele sagen, oh, das ist so mordrünstig oder rüstig oder was wie, ja. Ja, und ich sage, hey, das gehörte zu. Nimm alles, was Gott niedergeschrieben hat. Nimm alles. Verzicht auf nichts, sein Wort ist geläutert, sein Wort ist Wahrheit, ist Geist und ist Leben. Amen. Das gehört alles zusammen und wir können daraus nehmen. Menschen kommen und sterben, Könige kommen, sterben, Könige werden eingesetzt, werden wieder abgesetzt, Kinder werden geboren, Menschen sterben, Epidemien kommen und gehen. Es passiert so viel. Gott lässt derweil in aller Seelenruhe sein Buch weiterschreiben. Amen. 1500 Jahre, ganz locker, sitzt er auf dem Thron und sagt, jetzt bist du dran. Er hat Millionen von Menschen klar im Visier. Er hat sie alle im Visier und schreibt sein Buch als einen Liebesbrief an uns, an alle Menschen. Er sucht nach Menschen, die sich ihm hingeben, die bereit sind, sich ihm hinzugeben. Er hat Wichtiges zu sagen und deshalb wiederholt er sich auch einige Male. Mache ich als auch. Ich hoffe, es ist nicht die Vergesslichkeit, sondern es ist einfach wichtig, manche Dinge, dass man sie zwei, dreimal sagt. Und so spricht auch Gottes Wort durch David, durch Jesaja, Maleachi und Johannes und viele, viele andere, dass er hoch zu loben und zu preisen auch ist. Amen. Deswegen, ich finde es immer schön, wenn der Gottesdienst mit dem Lobpreis anfängt. Erstmal für den, wo wir da sind, die Ehre. Amen. Und das ist unser Herr. Ihm gehört die größte Ehre. Amen. Wichtige Dinge sagt Gott oft in seinem Wort, bis auch der letzte Begriffe hat, wenn er es denn sucht, diese Antwort. bis es der Letzte begreift, sagt er diese Dinge. Als die Bibel entstand, gab es keine Redakteur-Gesamtkonferenz der Autoren. Das gab's nicht, ja. Einige von ihnen waren sowieso schon gestorben, als sie dann endgültig entstand, ja. Und doch auch Matthäus, Markus, Lukas und Johannes haben sich nicht abgesprochen, obwohl sie gleichzeitig lebten. Jeder hat seine Erlebnisse mit aufgeschrieben. Es gab keine Absprache, sondern Gott war der Hauptautor. Amen. Er benutzte auch Gnadensituationen, indem er zum Beispiel Paulus durch Gefängnisaufenthalte ruhig stellte, damit er seine Briefe schreiben konnte. Also ich sehe das so. Ja. Und davon profitieren wir jetzt alle. Ja. Amen. Dass er das getan hat. Und ich möchte euch einfach sagen, verachte Zeiten bzw. Gnadesituationen nicht in deinem Leben, sondern frag Gott, was er dadurch bewirken will, wenn er dich mal einfach ruhig stellt. Sollte jetzt nicht gerade Gefängnis sein, ja. Aber manchmal gibt es so Zeiten, dass Gott sagt, hey, ich nehme dich jetzt mal raus, stell dich mal ruhig. Paulus hat auf Umstände reagiert und Gott war darin. Gott war immer in diesen Umständen. Er war immer am Wirken dann, wenn Paulus ruhig gestellt worden ist. Das war ein Agiler. Wenn ich mir überlege, wie der in der Welt rumkreist ist. Ja, da ging die Post ab. Jakobus wurde nie gebeten, über praktische Theologie zu schreiben. Und doch, wer diesen Brief nämlich liest, ist überwältigt von dieser einfachen Klarheit. Ja, die dieser Brief hat, denn dahinter steht der Geist Gottes. Ja, nichts Kompliziertes, sondern wirklich ganz klar verständlich. Und ich wundere mich immer wieder über diese Einheit dieser Bücher, wie sich das ergänzt, wie sich das wiederholt, wie das klarer noch im Detail erklärt wird. 66 Bücher in drei Sprachen mit unterschiedlichem Stand, vom Geschichtsschreiber bis zum Biografe. Alles passt zusammen. Über Recht, Völker, Familien wurde geschrieben, Philosophie, Gedichte, Theologie wurde niedergeschrieben und nicht zuletzt immer wieder Prophetie, Prophetie, Prophetie. Und auch die Verbreitung der Bibel, da möchte ich noch kurz drauf reingehen, ist höchst bemerkenswert. Ja? Klügste Menschen sind daran gescheitert, sie gerieten in Wut, was da passiert mit dieser Bibel. Man wunderte sich, dass dieses Buch, das nicht leicht ist, eben doch ein Bestseller und weit verbreitet ist. Man wunderte sich immer wieder, es gibt's doch gar nicht, ja? Wie sich dieses Buch verbreitet. Es hat offensichtlich eine hohe Anziehungskraft, obwohl es den Verstand, ja, für die, wo nur im Verstand denke, permanent ja eigentlich beleidigt. Ja? Der Verstand von so normal Denkenden wird ja permanent beleidigt, wenn er an die Bibel denkt. Man soll glauben, was man nicht sieht. Schöpfungsgeschichte. Ja? Also sag mal, das beleidigt doch jeden Evolutionisten oder Evolutioner oder Evolutionanhänger, wie man auch immer sagt. Josua hat gesprochen, Sonne, steh still. Das ist unglaublich. Und was haben einige Forscher rausgebracht, die in der Astronomie geforscht haben? Es hat stattgefunden. Amen. Die Sonne stand still. Und manche sagen, hey, die Evangelien, das ist eine reine Zumutung. Mann, Jungfrauengeburt, vom Heiligen Geist gezeugt. Naja, gekommen, um zu sterben. Wohl ein Selbstmordkandidat. Als Jesus am Kreuz für unsere Sünde starb, begannen Millionen von Menschen ihn zu preisen. Manche sagen, das muss ja Fanatismus sein. Und dann soll er wieder auferstanden sein. Da sagt der Verstand, jetzt ist aber gut. Und dann gar noch aufgefahren in den Himmel. Auch das noch. Jetzt wird's immer schlimmer. Jetzt reicht's. Und jetzt sitzt er zur Rechten Gottes. Keiner hat es gesehen, aber es steht in der Bibel. Höre, dieses Buch ist kein Verstandeswerk und es zieht die Menschen trotzdem an, weil es ein Herzenswerk ist. Amen. Das ist ein Riesenunterschied. Es lebt in diesem Buch eine Faszination. Menschen sagen, sie haben darin gefunden, ihr Leben, ihre Zukunft. Ja, sie haben ihren Gott da drin gefunden. Amen. Und das sollen wir auch tun. Deswegen will ich heute auch immer wieder darauf eingehen, bleib am Wort. Sie haben Worte bekommen wie Befreiung aus tiefster Verehrung. Kinder lesen dieses Buch. Philosophen, Greise lesen es. Wirklich jeder liest das Buch. Offenbar ist dieses Buch doch allen Menschen ja irgendwie zugänglich. Obwohl es eine einzige Zumutung doch für unseren Verstand sein soll. Ja? Wer sich für das Geheimnis dieses Buches öffnet, nämlich dem Geist Gottes, der es lebendig und einsichtig macht, ist fasziniert. Also ich bin immer wieder fasziniert, was für Dinge geschehen. Große Leute, Lincoln und Adenauer haben gesagt, die Bibel ist die Richtschnur für das Leben. Wow, Lincoln. Nicht immer haben berühmte Leute die Bibel gut geheißen, ja. Das war nicht immer so, es war immer ein umkämpftes Buch. Und man hat über Jahrhunderte versucht, es zu vernichten. Man wollte nicht die Verteilung und das Vertreiben der Bibel voranbringen. Man versuchte es. Der römische Kaiser, jetzt muss ich gucken, wie heißt der? Diokletian. Der hat sein gesamt römische Staatsgewalt benutzt damals, um die Bibel zu vernichten. Und die haben Macht gehabt. Er richtete Scheiterhaufen auf mit Triumphbögen und darauf stand, ausgelöscht ist der Name der Christen. Gottes Antwort, was war die Gottes Antwort darauf? Dass der römische Kaiser Konstantin zum Glauben kam. Amen. Was haben wir für einen Gott? Er stellte auf einer großen Versammlung Folgendes fest: Eine unfehlbare Richterin der Wahrheit ist dieses Buch der Bücher, der römische Kaiser Konstantin. Und daraufhin verbreitete sich die Bibel auf einmal ganz stark. Wann immer römische Staatsgewalt sich aufmachte, dieses Buch zu vernichten, geschah genau das Gegenteil. Im dunklen Mittelalter zum Beispiel kam von Rom klar der Befehl, die Bibel muss weg. Wir müssen sie dem Volk vorenthalten, die muss weg. Und wann immer es möglich ist, vernichten. Und was hat man gemacht? Man hat wieder Scheiterhaufen aufgebaut. Und dort wurden nicht nur die Bibeln, sondern auch gerade die Besitzer mit verbrannt. Und jeder, der es gelesen hatte. Die Bibeln wurden damals noch handschriftlich hergestellt. Das war die Vergangenheit unserer Kirche. Die Menschheit hat im Kampf um die Bibel große Kämpfe hinter sich, Leute. Und die Gefahr, sie lauert im Kirchensystem auch. Ja? Und nun kommt wieder Gottes Antwort. Ja, nämlich der Buchdrucker Gutenberg. Halleluja. Er erfand im 15. Jahrhundert die Buchdruckkunst. Um die Bildzeitung zu drucken? Nein. Gott hat einen besseren Plan. Um die Bibel zu drucken. Und nun wurde nämlich nie mehr mühsam von Hand geschrieben. Jetzt wurde gedruckt, 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 gedruckt. Halleluja. Gott antwortet auf Vernichtung seines Worts in grandioser Weise. So ist unser Gott. Dann, wenn wir nämlich meinen, jetzt geht's nicht mehr weiter, jetzt stehen wir still, wir brauchen hier nicht mehr evangelisieren gehen, dann sagt Gott, hey, hast du Vertrauen zu mir? Ja, Gott. Dann geh weiter. Ich werde dir eine Tür aufmachen, wo du gar nicht dran denkst. Amen. Gebt ihm mal einen Applaus. Amen. Gott ist so gut. Lästerer, Voltaire, Stalin und viele russische Regenten, auch Mao Zedong, ja, die waren sowas von Bibelhasser. Sie wollten die Bibel und die Christen vernichten. Aber was war Gottes Wort auf die Mao-Bibel? Was war seine Antwort? Es gab ja eine Mao-Bibel dann sogar. Ja. In China entwickelte sich das Christentum so stark wie nirgends in der Welt. Amen. Das war die Antwort von Gott. Man spricht von über 100 Millionen wiedergeborenen Christen innerhalb der letzten 10 Jahre in einem Land, in dem bis heute die christliche Bibel und Mission eigentlich verboten ist. Wenn Sie sich auch immer so offen stellen, bei uns darf jeder alles. aber wir müssen auch alles wissen. Missionare müssen sich auch heute noch oft als Ärzte oder anders tarnen, um in das Land zu kommen, um zu missionieren. Die können nicht einfach kommen und sagen, hey, wir sind vom CZ Säckingen und wir wollen jetzt, wie heißt der, Goldene Tempel oder irgendwie, ein paar Schriften verteilen. Das war dann deine letzte Schrift, die du verteilt hast. Aber Gott ist stärker. Die Bibel ist Gottes Wort. Und sein Wort ist unsere Hilfe. Wenn Gott sagt, geh dahin, dann kannst du dahin gehen. Dann wird er dafür sorgen, dass das Wort verkündet wird. Und es gibt Mächte, die wollen nicht, dass Gott dir hilft. Die kämpfen. Nun bist du und ich aber in dem Stand, dass du das Wort Gottes hast. Und das ist stärker als alle Macht auf dieser Welt, Leute. Amen. Nach der Wende in Russland zum Beispiel hat der Innenminister zur Zeit von Gorbatschow Folgendes gesagt. Wir sollten so klug sein, das Christentum in unserem Land nicht mehr zu verfolgen, denn es ist mehr gewachsen als üblich. Wir sollten es zulassen, damit es nicht mehr so stark verbreitet wird. Du hast vergessen, mit Gott zu rechnen. Amen. Wann immer der gute Kampf des Glaubens nicht mehr gekämpft wird, wird die Zusammenarbeit mit Gott nicht mehr gesucht. Und deswegen müssen wir sie suchen. Und Gott kämpft für uns. Einigen kam wohl schon der Gedanke, dass unserem Land vielleicht es gut bekommen würde, etwas mehr Not zu haben. Ja? Wir sind im Moment auf dem besten Weg dorthin. Ja? Ich werde nicht jetzt politisch. Aber wir erleben eins, eine Offenheit für Einheit unter bekennenden Christen ist geradezu traumhaft im Moment und die ist auch nötig, Leute. Weil in diesem Land geht der Kampf los. Deswegen ja diese Aussage auch, vielleicht sollten wir ein bisschen mehr Not und Verfolgung haben, damit wir Christen wieder klarer zusammenstehen und uns aufs Wort berufen. Amen. Da dürft ihr auch mal Amen dazu sagen. Wir müssen aufstehen als Christen. Irgendwann wäre sie uns klar sagen, was wir zu predigen haben. Und was nicht? Und da müssen wir aufstehen. Da brauchen wir diese Power, die Paulus und die alle hatte damals. Die brauchen wir. Wo sind dann diese Christen? Die brauchen wir wirklich. Hier in Säckingen und drüben in Frankreich, wo ich bin, auch und in Breisach. Ja? Und es gab es noch nicht, was im Moment passiert, dass bekennende Christen aus unterschiedlichen Konfessionen anfangen, sich in Einheit zu suchen. Amen. Wir haben wiedergeborene, bekennende Christen. Also ich meine jetzt nicht solche Gebetshäuser, wie auf einmal entstehen, wo die Moslems und die Buddhisten und alle zusammen, weil wir haben ja alle einen Gott, zusammen anbeten, das meine ich nicht. Oh, Gänsehaut. Ja, nein, ich meine das, wo bekennende Christen, die wissen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass er wiederkommen wird, dass die zusammenstehen und sagen, wir stehen im Gebet und in Einheit zusammen, weil es das Wort Gottes sagt. Amen. Wir haben vor 15 Jahre eine Gebetskette so gehabt bei uns an der Grenze entlang mit deutschen und französischen Gemeinden. Das ist dann irgendwann mal eingeschlafen, weil zwei, drei freikirchliche hier Dominationen mit uns Pfingstlern nicht konnte, weil wir so komisch gesprochen haben, wenn wir gebetet haben. Halleluja. Ja, und dann ist es auseinandergefallen. Aber Gott ist stärker. Seit einem Jahr haben wir wieder Gemeinschaftsgebet. Krishona kommt dazu. Die Pastoren sind ausgetauscht, wiedergeboren. Amen. Wir treffen uns mit französischen Gemeinden. Ich bin heute Nachmittag auf dem Marsch des Lebens unterwegs noch, war ein Wanderer von Breisach über den Rhein und wir treffen uns dort im Kulturzentrum und der Oberrabbiner von der Kolmarer Synagoge kommt und wird uns einen Psalm singen, das hat er letztes Jahr schon gemacht und wir werden in Zungen Gott gemeinsam anbeten. Amen. Aber das kann nur Gott tun. Und es sind alle Gemeinden in den Breisach eingeladen. Mal schauen, wie viel sich traue. Und das gab es noch nie, Leute. Und da passiert was. Wir brauchen diese Einheit. Der Grund ist der, dass unser Volk immer antichristlicher wird. Deswegen müssen wir Christen zusammenstehen. Wir werden immer antichristlicher. Schau doch mal, was für Gesetze beschlossen werden. Wie gesagt, ich will nicht politisch werden. Das ging schon vor Jahren los. Ja, wo noch andere Buchstaben vorne gestanden sind. Wo ich dachte, es passiert nicht und es passiert. Ja, Mensch, Geburt wird überhaupt nicht mehr geachtet und all diese Dinge, aber ich gehe jetzt nicht ins Detail. Unser Volk bekämpft durch die Medien angestachelt alles echte Christentum. Wir werden alle über eine Schere gekehrt. Wenn jemand sagt, wir sind als in der evangelistisch unterwegs in der Fußgängerzone, es ist mein der Peter ist als mit mir, der Peter ist so ein, das ist mein Pastor. Das muss ich jetzt nicht jedem gleich erzählen, ja. Und da habe ich vor 14 Tagen eine Antwort gekriegt. Sind Sie dann außer einer wie die da oben mit den kleinen Kindern? So denkt man über uns. Die da oben ist bei uns das katholische Münster. Und es war schwer, mit ihm in ein Gespräch zu kommen, weil er hatte eine ganz klare, gebildete Meinung. Ihr habt doch Macht und ihr übt die aus. Das war seine Meinung. Von Liebe und das, was Jesus wollte, Gnade und so weiter, kein Ding, sondern sie haben das gehört in den Medien und das sind die Christen. Und da müssen wir wieder uns verändern, aber da gehört dazu, dass wir zusammenstehen und kämpfe mit Gebet und Wort. Ja? Wir müssen beginnen, uns zu solidarisieren, wenigstens teilweise, müssen wir endlich wieder zusammenkommen als Christen, mehr und mehr. Ein bekannter Mann Gottes meinte mal, weißt du, jetzt warte ich noch auf den zweiten Gang, so die richtige Verfolgung, damit das Volk Gottes wieder aufbricht und auftritt. Amen. Ja, der hat gesagt, jetzt muss mal richtig losgehen in Deutschland, damit die wieder anfangen. Schlimm, dass das erst kommen muss, aber es wird kommen. Das Wort Gottes sagt es halt auch, ja. Unter diesen Umständen wird das Wort Gottes wieder neu gesucht und der Geist Gottes kommt neu in unser Leben. Darf ich noch ein paar Minuten? Amen. Und dann wirst du Folgendes sehen, wie Menschen verfolgt werden unter Dämonie und Versklavung der Sünde. Wir werden das erleben und es wird offensichtlich werden. Und das sind wir gefordert. Dann machst du dich zu einem Freiheitskämpfer. Der Menschen mit dem Wort Gottes daraus befreien wird. Amen. Amen. Und Kranke werden heute auch noch geheilt. Lass dir den Quatsch nicht erzählen, das war nur zu Jesu Zeit. Nein, in meinem Wort steht heute auch. Amen. Und Menschen werden befreit von Dämonen. Amen. Und dieser zweite Weg ist entscheidend der bessere. Die Frage ist, müssen wir immer erst Not haben? Aber oft ist es halt leider so. Ja? Dann erst steht man auf. Gott bietet uns eigentlich einen viel besseren Weg. Mit den Augen will er uns leiten, mit der Sanftheit seines Geistes und seines Wortes will er unseren Weg lenken. Und deswegen, wenn wir diesen Weg nehmen, brauchen wir da gar nicht durch. Er möchte uns zu einem befreundeten Mitarbeiter machen. Halleluja! Wir arbeiten für den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wahnsinn, oder? Das ist mein Chef. Nee, viel besser. Ich bin verwandt mit meinem Chef, das ist mein Vater. Amen. Doch wir haben nicht gewollt und so musste er uns Zügel oft anlegen. So wie beim Ross, manchmal müssen wir einfach geführt werden. Ja? Und das bedeutet Schmerz. Doch es wird kommen, denn es gibt noch Menschen, die um Erweckung für das Volk beten. Und das ist wichtig, dass wir wieder aufstehen. Das ist so oft eingeschlafen. Wenn ich als mit unseren... Jetzt darf ich sagen, unseren älteren, alten, ja, die gebetet habe, dass ich in Breisach bin. Es gibt noch so 3, 4 kommen als mal zu uns in Gottesdienst. Die sind noch mit Zelt unterwegs gewesen in Breisach. Ja, und die haben gebetet auf den Knien, mit Tränen sind die am Rhein gestanden und haben gebetet. Und wenn als einer oder zwei so reinkommen, leider, Moment, es ist halt die Generation, sie sind weit über 80. Manche schon 86, die Edelgard gerade. Und kommen dann leider nicht mehr so oft oder sterben halt dann leider auch, aber dürfen nach Hause gehen. Das waren so richtige Kämpfer. Und mir macht es immer Freude, wenn ich mit denen rede, so sagen sie, weißt du noch, Lothar, da und da, da sind wir gewesen und wir haben gebetet. Ja? Oder Heinz Schäfer, ihr kennt ihn sicher auch noch. Ja? Seine Frau Friedhilde kommt oft. Die hat mir jetzt gerade vorhin noch eine SMS geschickt. Ich wünsche dir Gottes Segen für Säckingen. Grüß diese Stadt von mir. Amen. Soll ich euch grüße von Friedhilde. Sie betet immer im Hintergrund. Und für mich und wenn es geht bei ihr gesundheitlich so mit der Auge, hat sie ein Riesenproblem, kommt sie in den Gottesdienst und sagt, auf dieser Wiese bin ich mit dem Heinz gestanden und habe betet. Und dann sage ich, wow, waren das Kämpfer. Und wie hat man sie oft ausgelacht dann, ja. Leute, der Herr erhört Gebet heute genauso noch wie damals. Amen. Und er wird zu seinen Mitteln greifen, damit dieses Aufwachen unter seinem Volk mehr und mehr und stärker wieder geschieht. Amen. Für mich ist dieses Buch, die Bibel, nicht nur in seiner Bewahrung erstanden, sondern es ist unerschöpflich. Es ist unerschöpflich, dieses Buch. Für mich ist die Bibel so wie eine Mine, die nie aufhört zu versiegen. Immer wieder Kohle, Quarz oder gar Gold. Ja? So eine Mine, die nie aufhört. Da kann ich immer wieder was Neues rausholen. Ja? Ein ehemaliger Bibelschüler, das war hochinteressant von ETS, der berichtete und sagte, weißt du, ich war einmal sehr frustriert auf der Schule. Ich absolvierte so mein erstes Sommerpraktikum in einer Gemeinde und hatte im Altersheim, Hauskreis und in der Jugendstunde das Wort Gottes dargelegt. Schön. In 2 Monaten war ich durch die gesamte Bibel durch und hatte alles gegeben, was ich geben konnte. Und als ich zurück dann auf die Bibelschule kam, war ich sehr ärgerlich, was das wohl werden sollte jetzt noch. Wie konnte ich das zu meinem Beruf machen, dass die Bibel interessant bleibt und immer wieder Neues hervorkommt? Das war so seine Frage. Dinge, die auch mich dann faszinieren, hat er gesagt. Er fing an, über Gottes Wort zu suchen und dann sagte er in einem Gebet, Herr, du musst mir einen neuen Marschbefehl geben. Irgendetwas Übernatürliches, sonst streiche ich die Segel. Ich möchte nicht Menschen Jahr um Jahr langweilen. Hat er niedergeschrieben gehabt. Es war interessant, ich habe mit ihm letztes Jahr gesprochen. Und dann auf einer Fasten- und Gebetsfreizeit auf ETS eskalierte es. Er schreibt, ich begann zu weinen und wurde nervlich aufgerieben. Ich stand unter Spannung. Einerseits dem Herrn wirklich dienen und andererseits das auch in lebendiger Weise rüberbringen zu wollen. Und dann spürte ich, schreibt er in diesem Impuls, den er geschrieben hat, bekam er einen Impuls, schlag mein Wort auf. Es war nur ein leichter Gedanke, sagte er mir, aber es war über die Stunden immer wieder, schlag mein Wort auf, schlag mein Wort auf. Er schlug die Bibel auf und er vertritt genauso wenig wie ich dieses als Dauermethode. Das muss ich jetzt leider zusagen. So, es gibt ja viel so Christen, schlag mal das Wort auf. Der Herr sagt, Ruhe heute aus. Oh, ich gehe nicht zum Arbeiten. Ja, es gibt auch solche, ja, Christen. Aber bei ihm fiel seine Augen genau auf 2. Timotheus 4, 1 bis 6. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Jesus Christus, der Lebende und Tote richten wird, und bei einer Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Und dann war es um seine Fassung geschehe. Er wusste, das war direkt von Gott. Predige mein Wort. Er ging auf die Knie, hat er mir erzählt, und dann hat er das aufgeschrieben. Ermahne mit aller Langmut und lehre die Menschen, vollführe deinen Dienst. Hier war dann Sendepause und er wusste, das war Gottes Antwort für seine Situation. Vollführe deinen Dienst. Und das sagt Gott uns auch heute Morgen. Vollführe deinen Dienst. Und jeder hier drin hat einen Dienst. Das heißt, gut anfange, stark zu Ende bringe. Und nicht mittendrin aufhöre. Den Dienst am Wort festhalten, es den Leuten sagen, ob es ihnen passt oder nicht. Wir müssen wieder klar werden. Zu viele Christen wurden so wachsweich Christen. Ja, so, ja, das kann ich dem jetzt nicht sagen. Wir stehen alle in der Verpflichtung, auch ich. Ich kann nicht das Ansehen einer Person zum Maßstab meines Handelns machen. Leute, das geht nicht. Wenn ich sehe, dass jemand hier in Sünde handelt, egal wer das ist, wenn das jemand aus meiner Familie, meiner Nachbarschaft oder so ist, habe ich die Verpflichtung, dahin zu gehen und ihm das zu sagen. Amen. Wer sagt dir, dass du nicht beten darfst für einen Kranken? Wer sagt dir, dass du nicht Gott Dank sagen darfst im Restaurant? Wenn ein Restaurant zu mir sagen wird, sie, Entschuldigung, sie beten hier zu laut, dann würde ich sagen, Entschuldigung, tun Sie das Essen ab, stell, ich zahle es und gehe wieder. weil das will ich nicht, ein nicht gesegnetes Essen. Ich bin Herr, wenn ich dein Wort lese, wie einer, der frische Beute macht, so sagt es der Psalm 119. Wisst ihr, was Beute ist? Wisst ihr, was Beute ist? Das haben wir nicht gezeugt, das haben wir nicht wachsen lassen, das haben wir genommen. Ja, das haben wir einfach genommen, Beute. Wenn ich ein Tier erlege, aber Achtung, nur mit Lizenz, gell? Nicht, dass er sagt, der Lothar hat gesagt, man darf ein Tier erlegen, gib mir mal das Auto, ich fahre am Rhein hin und her, bis er Ende rüber rennt. Nein. Sondern nur wenn du die Lizenz hast, kann ich es als Beute genießen, dann wurde es mir geschenkt. Amen. Wir dürfen und sollen nach dem Wort Gottes jagen, es wurde uns geschenkt. Amen. Wir dürfen Beute machen, alles soll gelingen. Und wenn wir bei der Jagd lässig sind, läuft was? Der Hase an uns vorbei, wir merken es gar nicht. Ja? Und das passiert vielen Christen auch, dass Menschen sagen, weißt, mir geht es heute so schlecht und das ist dieses passiert oder da tut es mir weh. Echt, naja, mir tut es da auch immer weh. Soll ich mal für dich beten? Dann gehen die Augen so auf. Wir müssen die Beute schon wirklich auch wollen, natürlich. Prüfe dein Herz. Du musst es auch wirklich wollen, die Beute. Ja? Also ich will sie, die Beute. Und wenn wir das Wort Gottes nicht nämlich wirklich wollen, werden wir es nie erhaschen und erlebe dann auch nichts. Leute, wir müssen auf die... Ich komme zum Schluss. Nicht, dass ihr euren Braten verbrennt und ihr nicht die Beute macht. Lasst uns auf die ganze Schrift achten. Sie ist Offenbarung Gottes und bleibt dies, auch wenn wir sie manchmal vielleicht nicht verstehen, dann bitt den Heiligen Geist darum, dass es dir erklärt. Amen. Und darum überschlage keine Bücher oder anders ausgedrückt, lese nicht nur deine Lieblingsbücher. So von wegen, die Psalmen sind ganz nett, ein paar kannst du weglassen und Sprüche ist ja auch noch schön. Und das Hohelied, das nehme ich immer, wenn ich einen Liebesbrief schreibe. Lies mal Esra, Lukas, erforsche die Bibel, lies die Könige, schau, was die damals erlebt haben mit Gott. Wir werden das auch erleben, wenn wir bereit sind, das erleben zu wollen, wenn wir Beute machen wollen. Und gib dich nicht mit reinem Lesen zufrieden, sondern setz es um. Und beachte immer den Zusammenhang in den einzelnen Versen, Abschnitte oder Kapitel. Lies auch die Parallelstelle und hab eventuell auch eine Konkordanz dabei, kann ich dir gut empfehlen. Weil oft kommt man nicht so klar und dann ist es gut, wenn man eine Konkordanz hat. Ja? Leg die Bibel immer mit der Bibel aus. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ergänze immer auch, das ist einfach jetzt Paratschle von mir, das Alte und das Neue Testament. Lies diese Stelle, dann wirst du mehr und mehr merken, wow, so viele Jahre dazwischen, genau, passt, kann nicht falsch sein. Und Gebet sollte sein, Herr, zeige mir, was du für mich hast, zeige mir, wer ich bin, was ich habe. Wir wollen in jedem Studium des Wortes Gottes, eine Offenbarung Gottes, eine Offenbarung des Menschen sehen. Amen. Ja, wenn ich anfange, Bibel zu lesen, sage ich, Herr, sprich heute zu mir. Ich möchte was erleben mit dir. Er hat gesagt, ja, du erlebst heute was, du darfst nach Säckingen fahren. Amen. Und du darfst das Wort verkünden. Amen. Normal hätte ich heute gar nicht gepredigt. Amen. Weil wir den Marsch heute Mittag hören. Und viele war es zu viel, am Morgen noch ein Gottesdienst und nachmittags vorbereitet, habe ich gesagt, kein Problem. Der Tommy hat mich gerade angeschrieben, Amen, preis den Herrn. Ich will nicht schweigen vom Wort Gottes und ich will euch wirklich einladen, lies die Bibel betend. Lies sie beten, nicht nur, ich habe ja meinen Pflichtteil, ich komme in einem Jahr durch die Bibel. So haben wir am Anfang auch angefangen, wo ich gläubig geworden bin. Meine Frau hat dann immer das in einem Jahr durch die Bibel und dann wurde es gelesen. Heute muss ich als Bremse, weil ich sage, das muss ich jetzt noch wissen. Wir Menschen haben keine natürliche Fähigkeit, die Bibel zu verstehen, Leute. Wir sind ganz auf die Hilfe des Heiligen Geistes angewiesen. Amen. Ja. Lerne möglichst viel von Gottes Wort auch auswendig, muss ich euch sagen. Das ist ganz wichtig. Und dabei geht es nicht nur um genaue Wortlaut, sondern auch vielleicht die eine oder andere Bibelstelle. Das ist ganz, ganz wichtig. Wisst ihr warum? Es werden Zeiten der Verfolgung kommen und sie werden uns verbieten, dieses Buch offen mit uns rumzutragen. Ich garantiere es euch, es wird wieder kommen. Ihr müsst nur schauen, was in der Welt gerade passiert. Von überall drumherum. Und dann ist es wichtig, wenn du weißt, was da drin steht und welche Zusage Gott dir gegeben hat. Amen. Ich möchte jetzt nochmal jemand vom Lobpreis bitte nach oben zu kommen. Und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt gemeinsam beten. Ich möchte mit euch beten, dass der Herr uns wirklich wieder bereit macht, mehr dieses Verlangen zu haben, in dem Wort drin zu sein. Nicht nur zu lesen, meine Pflichtübung, ich muss eine halbe Stunde lesen, Stunde oder 20 Minuten oder die Losung nur, sondern wirklich, dass das Wort zu uns spricht und uns verändert in der Zeit, die kommen wird. Amen. Ja, der Staat, Halleluja. Ich liebe es zu beten, wenn Lobpreis im Hintergrund läuft. Amen. Schon der Schabbat.